Herzlich willkommen zum Podcast Digital Workplace Untold. Mein Name ist Sabine Kraus. Ich bin eine der Experten des Teams Digital Workplace bei BARC und in der heutigen Folge sprechen wir über ECM und E-Akten. Es wird ein mehrteiliger Podcast zum Thema ECM werden. Heute, wie gesagt, geht es vor allem um Werkzeuge für das Handling von Informationen oder Dokumenten und Funktionen für E-Akten. Andere Schwerpunkte werden wir natürlich in weiteren Folgen in Zukunft noch besprechen. Und um das Thema wirklich aufzudröseln, habe ich mir heute natürlich mal wieder einen Gast mit eingeladen. Begrüßen darf ich ganz herzlich meinen Kollegen Michael Schicklang. Er ist wie ich einer der Experten zum Thema ECM bei uns im Team Digital Workplace bei BARC und begleitet in Consulting-Projekten die unterschiedlichsten Unternehmen zu deren optimierten digitalen Arbeitsplatz. Hallo Michael.
Hallo Sabine. Hallo an die Zuhörer. Schön, heute dabei zu sein.
Es gibt zu ECM die unterschiedlichsten Schlagworte. Wir nutzen immer ECM, also Enterprise Content Management. Aber es gibt noch viele weitere: Dokumentenmanagement, Enterprise Information Management, die in Bezug auf Softwarelösung mit Schwerpunkt Erstellung und Verwaltung von Informationen bzw. Dokumenten genannt werden. Michael, was ist eigentlich ECM? Was kann man sich darunter vorstellen?
Du hast ja schon vollkommen richtig bemerkt, das ist die Abkürzung für Enterprise Content Management, ECM. Systeme für ECM haben ihren Fokus auf die Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von strikt unstrukturierten Informationen. Insbesondere sind das Dokumente und E-Mails. Zudem unterstützen sie auch die Umsetzung von Geschäftsprozessen. Und sie stehen natürlich nicht allein in der ganzen IT-Landschaft, sondern können sich auch mit anderen Business-Systemen verbinden bzw. in diese integrieren. Das jetzt mal eine Kurzdefinition. Also wir haben den unstrukturierten Inhalt. Wir haben ganz klar bei modernen Systemen den Prozesscharakter, der in der Mitte steht. Und wir haben natürlich noch die Umsysteme, die es gibt, weil ECM ganz im Sinne des Digital Workplaces nicht für sich allein steht, sondern ein Bauteil des Digital Workplaces ist. Historisch liegt der Ursprung in Archivsystemen und in klassischen Dokumentenmanagementsystemen. Wenn wir jetzt mit Interessenten über das Thema reden, kommt ganz häufig das Argument, ach, Archivsysteme, kalter Kaffee kennen wir seit Jahren, total das verstaubte Thema. Das ist natürlich nicht richtig. Die wirklich klassischen Archivsysteme haben lediglich Dokumente und Inhalte aufbewahrt im Sinne einer späten Archivierung. Was bedeutet eine späte Archivierung? Das heißt, ich setze meinen Prozess um, nutze die Inhalte der Dokumente und erst dann, wenn eigentlich die Wertschöpfung oder die Umsetzung des Prozesses erbracht ist, dann wird archiviert. Und das ist eigentlich relativ witzlos, weil die Archivierung dann ins Spiel kommt, wenn die ganze Arbeit vorbei ist. Und das ist der große Unterschied zu modernen ECM-Systemen. Da wird sehr früh digitalisiert, wenn die Informationen nicht eh schon digital vorliegen. Und dann auf Grundlage dieser digitalen Informationen wird der Prozess umgesetzt. Also es erfolgt eine aktive Prozessunterstützung, auf die wir dann im zweiten Teil deutlich zu sprechen kommen, wie du schon gesagt hast. Heute ist der Fokus ja eher auf das Dokumentenhandling. Aber das ist der Unterschied und deswegen ja, natürlich haben moderne ECM-Systeme ein Archiv, und das ist integraler Bestandteil, aber sie unterscheiden sich von dem, was sie tun, wo sie unterstützen können und auch was die Philosophie ist, ganz, ganz deutlich von klassischen Archivsystemen. Das mal der Ausblick. Also auch die Zuhörer, die schon in der Vergangenheit Kontakt mit den Systemen hatten, es ist durchaus möglich, es jetzt im Rahmen des Podcasts auch noch erfahren, was vielleicht moderne Systeme besser oder mehr leisten können. Du hast eingangs ja die ganzen Akronyme gesagt, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management, Enterprise Information Management und noch viele mehr. Ich komme nach drei schon ins Stolpern beim Sprechen. Jetzt haben wir immer wieder Kunden oder auch Geschäftspartner, die sagen, ja, ist doch klasse, was macht denn was? Ja, und das ist die große Frage, weil diese Begriffe sind nicht standardisiert. Wenn man ganz ehrlich sind, erfinden sich viele Anbieter natürlich ein Stück weit im Rahmen des Marketings neu, um immer wieder mit neuen Ausdrücken zu kommen. Das ist auch ein bisschen, wie ich den Markt adressiere. Also vielleicht ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit sehr, sehr vielen Jahren am Markt ist, kann vielleicht eher mit dem Dokumentenmanagement-Begriff was assoziieren, wie jetzt ein international agierendes Start-up, das ganz klar eher auf den Begriff Enterprise Content Management reagiert. Also das ist auch keine Regel, aber deswegen, es wird das genommen, wo man denkt, die Kunden oder den Kunden am besten adressieren zu können. Und das ist es. Also ich kann nicht sagen, ja, Dokumentenmanagement heißt automatisch, dass die jeweilige Lösung wenig für die Prozessunterstützung tun kann. Und umgekehrt heißt auch ECM nicht, dass hier eine tolle Workflow-Suite im Mittelpunkt steht, sondern man muss wirklich auf die Funktionen kommen. Die Begriffe werden teilweise synonym verwendet, wie du schon gesagt hast, Sabine, es gibt viele, viele mehr. Aber sich auf die Begriffe zu verlassen, an der Stelle falsch, sondern muss sich klar sein, was kann so ein System, was sind Funktionen, zu schauen, was brauche ich für Funktionen und was bieten die verschiedenen Anbieter für Funktionen an. Also das ist der einzig gangbare Weg an der Stelle. Aber zum Abschluss nochmal modernes ECM für uns bei BARC aus unserer Projekterfahrung raus, macht die Tatsache aus, dass nicht die reine Verwaltung der Informationen im Fokus steht, sondern die Verwaltung und die Nutzung in den Geschäftsprozessen, weil das ist da, wo sich die Arbeit dreht und das bringt letztendlich dann auch die Wertschöpfung.
Ja, und natürlich dann auch bis hin zur vielleicht irgendwann mal Vernichtung.
Absolut. Die wird sehr, sehr häufig vergessen. Es gibt immer mal wieder Wellen, wenn das Thema DSGVO kommt, aber die gehört absolut dazu und auf die kommen wir auch zu sprechen.
Genau. Deshalb starten wir doch jetzt mit den Werkzeugen fürs Dokumentenhandling an sich. Was gibt es denn da bekanntermaßen?
Also wir haben es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, aber das ist genau das. Das Dokumentenhandling muss den ganzen Lebenszyklus eines Dokumentes unterstützen. Also alle Phasen von der Entstehung eigener Dokumente oder Import fremder Dokumente bis hin letztendlich irgendwann am Ende des Zyklus bis zu der Vernichtung. Und das ist der Anspruch. Und es ist schwierig, wenn Systeme nur teilweise unterstützen und andere Punkte vergessen, weil dann ist es einfach nicht vollständig. Aber fangen wir aber mal von vorne an. Es gibt Werkzeuge für die Erfassung von Dokumenten und auch E-Mails. Die sind ganz unterschiedlich und richten sich auch natürlich nach dem, ja, praktisch Format der eingehenden Information, aber auch wie diese vorliegt. Also wenn es darum geht, Papier in das System zu bringen, dann habe ich immer ganz klar einen Scan-Client, der erstmal aus dem Papier ein digitales Abbild entstellt, also praktisch ein digitales Dokument. Dann meist wird der Text noch über eine OCR-Engine erkannt, damit man da auch recherchieren und mitarbeiten kann. Dokumente, die schon digital vorliegen oder E-Mails, kann ich direkt übernehmen. Da gibt es dann verschiedenste Schnittstellen, um diese zu übernehmen. Das können Importroutinen sein, die können aber auch direkt im ECM-Client integriert sein, also dass ich per Drag-and-Drop hier was von meinem Desktop rüberziehe. Können sich aber auch natürlich in Fachapplikationen befinden, wie beispielsweise ganz häufig zu sehen, dass viele Systeme eine Integration in Outlook haben, um von da die E-Mails übernehmen zu können. Das ist so der erste Schritt. Also da auch wieder die frühe Übernahme und nicht erst die Übernahme, nachdem der Prozess dabei ist. So zumindest die Philosophie. Nach der Übernahme wird eine strukturierte, nochmal ja inhaltliche Erfassung vorgenommen. Wie ECM nicht funktioniert. ECM ist nicht ein Sack, wo ich alle Informationen reinschmeiße und dann hoffe, vielleicht mit einer Volltextsuche das Richtige zu finden, sondern ich definiere schon bei der Übernahme der Informationen, um was es für Informationsobjekte sich handelt und was Merkmale sind. Also sprich, ich vergebe bei Dokumenten eine Inhalts- oder Dokumentenklasse Und dann würde ich noch Indexe dazu vergeben, die das Dokument beschreiben. Beispiele für Dokumentenklassen kennt natürlich jeder. Das sind Rechnungen, Bestellungen, Bewerbungen, Beschwerden, allgemeine Korrespondenz, technische Zeichnungen. Also da gibt's praktisch alles. Und dann habe ich noch die Metadaten. Da habe ich allgemeine Metadaten, die für alle Klassen gelten. Also beispielsweise, wann ist die Information eingegangen? Wer ist der beteiligte Geschäftspartner im Sinne eines Lieferanten oder Kunden? Und vielleicht noch ein paar wichtige Indexmerkmale, für wen war das Schreiben. Dann gibt es aber auch noch spezifischere Indexdaten, die sich dann speziell auf das Informationsobjekt beziehungsweise die Klasse beziehen. Bei einer Eingangsrechnung interessiert mich beispielsweise die Rechnungsnummer, der Gesamtbetrag, die ausgewiesene Steuer, Zahlungsziel, während bei einer Bewerbung spannende Indexdaten der Bewerber sind, die Position, auf die er sich bewirbt, ob das Ganze im Rahmen einer Initialbewerbung auch weiterhin die Bewerbungsunterlagen aufbewahrt werden und vielleicht wichtige Klassifikationen beziehungsweise Abschlüsse, Klassifikation ist das falsche Wort, die der Bewerber vorlegen kann. Das sind dann also Klasse und Indexdaten, helfen diese Dinge abzulegen und auch strukturiert mitzuarbeiten. Und ganz, ganz viel, was jetzt so ein ECM-System kann, basiert auf diesen Informationen. Also diese Informationen können eine Grundlage für die Suche sein, aber auch die Grundlage für eine Rechteverwaltung, indem ich definiere Rechnungen für die Kostenstelle XY darf nur ein gewisser Personenkreis sehen. Ich kann damit aber auch Aufbewahrungsfristen definieren. Also alles, was jetzt an folgenden Werkzeugen kommt, basiert oder nutzt diese Indexdaten ein Stück weit intelligent. Die Aufbewahrung, gerade schon angesprochen, da kommen wir tatsächlich jetzt auch wieder zu dem Thema zentrales Archiv. Die Dokumente, E-Mails werden da abgelegt. Und jetzt gibt's verschiedene Aufbewahrungsfristen, die genau auf diesen Dokumententypen und Indexmerkmalen basieren. Und ich kann da ganz viele Regeln hinterlegen. Eine klassische Regel ist zum Beispiel, dass ich Rechnungen 10 plus ein Jahr aufbewahren muss. Gibt aber auch andere Formen von Aufbewahrungsfristen, die erst ab einem gewissen Zeitpunkt laufen. Also beispielsweise eine Personalakte, die hebe ich fortlaufend auf und die Frist, wie lange sie dann aufbewahrt werden muss, läuft eigentlich erst, wenn der Mitarbeiter ausgeschieden ist. Also da gibt es verschiedene Wege, wie sich das Ganze zusammensetzt. Genau. Und hier wird aber auch natürlich unterschieden zwischen sogenannten langzeitarchivierten Dokumenten wie die Eingangsrechnung, die ich jetzt 10 Jahre aufbewahren muss, an der auch nichts mehr gemacht werden darf, weil das ist ein Dokument für den Nachweis, da darf niemand was verändern. Es gibt aber natürlich auch lebende Dokumente, wo ich gerade eine Veränderung haben will. Das sind zum Beispiel jetzt Marketingunterlagen, die immer wieder weiterentwickelt werden. Die folgen dann natürlich gewissen Regeln, also wer zugreifen darf, wer bearbeiten darf, aber auch diese liegen im Archiv. Also es wird eigentlich keine Trennung mehr gemacht zwischen, was sind Langzeit zu archivierende Dokumente und was sind, ich sag mal, lebendige, fortentwickelte Dokumente, sondern es gibt ein Archiv und die Steuerung, wo was passiert, erfolgt über die Regeln. Genau, das ist die Archivierung an der Stelle. Und bevor jetzt die Zuhörer sagen, okay, aber was kann ich denn jetzt wirklich mitmachen? Das war jetzt erstmal eine Menge Arbeit, die ich eingesteckt habe, kommen jetzt die spannenden Funktionen, die Suchfunktionen. Und die Suchfunktionen sind sehr, sehr mächtig in modernen ECM-Systemen. Und genau wieder auf Basis der Information. Klar, ich habe eine Volltextsuche, das kennen wir alle, das ist das Prinzip von Google, dass ich Suchausdrücke eingebe und mir erstmal gezeigt wird, wo wir das Ganze gefunden. Das habe ich nach wie vor. Aber die Volltextsuche eignet sich nicht für alle Fälle. Also die ist spannend, wenn ich sagen will, der Schicklang, der hat den Podcast gehalten, jetzt will ich mal sehen, was ich zu dem Kollegen finde. Würde ich vielleicht eine Volltextsuche machen. Die Indexsuche dagegen ist sehr, sehr granular. Ich kann nach jedem vergebenen Indexfeld suchen. Beispielsweise kann ich sagen, heute den 6. Juni, zeigt mir bitte alle Bestellungen, die am 6. Juni 24 eingegangen sind. Dann genau in der Trefferliste diese Bestellungen geliefert. Ich kann aber auch sagen, zeigt mir alle Rechnungen des Lieferanten Mustermann. Und dann wird mir das in der Trefferliste geliefert. Spannend sind natürlich, wenn ich Dinge hier mehrfach selektieren kann. Beispielsweise zeigt mir alle Rechnungen des Lieferanten Mustermann vom 6.6.24. Auf einmal kann ich sehr genau suchen und kriege dann natürlich auch sehr genau zugeschnittene Treffer. Das geht über die Indexsuche. Ganz mächtiges Werkzeug, die einfach darauf basiert, die Metadaten zu nutzen. Suche ist eine Sache, die man immer wieder im Alltag braucht, aber eigentlich noch viel, viel schöner ist, wenn ich gar nicht suchen muss, sondern wenn die Informationen proaktiv zugestellt werden. Auch das kann ich machen. Ich kann in so einem System Regeln hinterlegen und sagen, was passiert denn, wenn eine neue Information eingeht? Was soll denn mit dieser Information gemacht werden? So kann ich beispielsweise sagen, naja, ich habe eine neue Bewerbung bekommen, die geht ein, wird gescannt, wird so verschlagwortet. Okay, die muss dann an den HR-Bereich, an den Personalbereich automatisch zugestellt werden. Ich kann das Ganze auch noch granularer machen, Personen selektieren. Und das ist natürlich schön, mit diesen Regelwerken weiß ich aufgrund der Informationen, aufgrund des Kontexts dann deutlich besser, was zu tun ist an der Stelle. Wenn die Informationen da sind, will ich sie auch bearbeiten an der Stelle. Die Bearbeitung von Informationen kann mit Bordmitteln des ECM-Systems erfolgen. Es kann aber auch ein Absprung auf die führenden Werkzeuge, die für die Bearbeitung der jeweiligen Formate da sind, stattfinden. Also, was habe ich denn an Werkzeugen im ECM direkt? Erstmal habe ich klassischerweise eine Check-in- und Check-out-Funktionalität. Mit dieser Funktionalität kann ich sicherstellen, dass nicht mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Also beispielsweise, wir beide schreiben einen Artikel, Sabine, kommt ja gar nicht so selten vor. Ich will jetzt hier an der Stelle was einpflegen, dann check ich dieses Dokument aus. Dann siehst du im ECM-System, oh, der Michael arbeitet gerade an dem Dokument. Ich kann mir lesen, den letzten Stand angucken. Ich kann aber gerade nicht mitarbeiten. Nach getaner Arbeit checke ich wieder ein. Und dann kannst du dir das Dokument schnappen und weiter bearbeiten. Ganz, ganz wichtig ist auch die Versionierungsfunktionalität, gerade für die sogenannten lebenden Dokumente, die ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, Dokumente werden nicht einfach überspeichert, sondern es wird für jeden neuen Stand beziehungsweise jeden neuen größeren Stand, wie genau ich das haben will, kann ich parametrisieren, eine neue Version angelegt. Und dann sehe ich, wie sich beispielsweise Marketingunterlagen entwickelt haben. Und ich kann auch wieder zurückswitchen, wenn ich sage, oh, wir hatten früher in unserer Marketingunterlage vielleicht ein ganz schönes Schaubild, das brauche ich jetzt in einem anderen Kontext oder eine Formulierung, die ich wieder verwenden will. Dann kann ich auch zu einer älteren Version springen von dem Dokument, mir den Stand anzeigen lassen und mit diesem arbeiten. Grundsatz sieht aber jeder die neueste Version eines Dokuments und es gibt eine Historie, wo auch noch ganz genau steht, was ist passiert. Für die Ansicht der Informationen werden häufig sehr, sehr mächtige Viewer mitgeliefert, die klassische Formate anzeigen können. Wenn es in die eigentliche Richtung der Bearbeitung geht, also ich will eine E-Mail verfassen oder auf eine E-Mail antworten oder ich will ein Word-Dokument weiterentwickeln oder was an einem Excel-Dokument ändern, dann nutze ich hier ganz einfach MS Office beziehungsweise die Applikationen, die für das jeweilige Format da sind. Das ist nicht auf Office beschränkt, das kann natürlich auch ein Adobe Acrobat sein. Alles eigentlich grundsätzlich. Hier sind die Systeme überhaupt nicht eingeschränkt und arbeite mit den Informationen weiter. Ich würde dann wie in so einem Fall das Dokument auschecken, mein Office aufmachen, Office ganz normal nutzen, beim Abspeichern eine neue Version anlegen und diese ins ECM zurückspielen. Also das heißt und zeigt auch ganz klar, ECM hat viele wichtige Funktionen, will aber nicht führende Systeme ersetzen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ECM auf einmal Office ablöst oder irgendein Acrobat-Tool oder was es sonst noch so gibt, sondern es soll einfach verknüpft sein, logisch verknüpft, und letztendlich die Bereitstellung und die Ablage der Inhalte erfolgt dann wieder im ECM-System. Kommen wir zur Vernichtung von Dokumenten. Das hat Sabine ja vollkommen richtig schon angesprochen, ist ein Thema, das häufig vergessen wird. ECM-Systeme helfen auch bei der Vernichtung von Dokumenten. Und da gibt es verschiedene Formen. Also A, habe ich Dokumente, die aus der Aufbewahrungsfrist gelaufen sind, die ich nicht mehr aufbewahren muss, die ich theoretisch löschen könnte, aber nicht dazu verpflichtet bin. Das ist zum Beispiel eine Eingangsrechnung im Jahr 12. Da kann ich entscheiden, will ich damit noch was machen oder lösche ich das Ganze jetzt. Dann gibt es aber auch noch Informationen, die ich löschen muss. Beispiel Bewerbungen, bei welchen nicht der Bewerber eingestellt wurde und dieser nicht explizit den Wunsch geäußert hat, die Bewerbung länger als Initialbewerbung oder Initiativbewerbung aufzubewahren. Dann habe ich die Pflicht, nach 6 Monaten diese Bewerbung zu löschen, wenn keine Einwilligung vorliegt, wie ich eben schon gesagt habe. Und das sind unterschiedliche Dinge. Systeme helfen hier, ganz ähnlich wie bei Aufbewahrungsfristen, kann ich auch Löschpflichten definieren. Es wird aber nichts einfach ohne Zutun der Nutzer gelöscht. Also es werden sogenannte Aussonderungslisten erstellt, wo das System dann nochmal einen Verantwortlichen fragt und sagt, diese Dokumente liegen jetzt zur Löschung vor. Willst du sie löschen oder willst du an der Stelle anders entscheiden? Auch eine ganz wichtige Funktion. Zu guter Letzt, was über all dem natürlich ein Stück weit wacht, ist das Rollen- und Rechtemodell. Ich habe Ihnen jetzt ganz viel erzählt, was man tun kann. Um diese Dinge tun zu können, brauche ich aber auch die entsprechenden Rechte. Also was darf ich überhaupt sehen? Welche Dokumententypen darf ich anlegen? Was darf ich unter Umständen löschen und wo habe ich Bearbeitungsrecht? Und da habe ich sehr, sehr granulare Möglichkeiten, das Ganze zu bestimmen auf Ebenen von Bereichen, von Dokumentenklassen, auch von Indexdaten. Also bekanntes Beispiel, ich darf nur die Rechnungen sehen, für die Kostenstelle ich verantwortlich oder zumindest freigeschalten bin. Das heißt, die Informationen werden sicher gehalten. Rollen- und Rechtemodell steht sicher, dass auch nur die Personen damit arbeiten, die legitimiert sind. Und ich kann das Ganze natürlich dann an der Stelle aber auch gut nachweisen. Also wer hatte denn wo zu welchem Zeitpunkt Zugriff? Es war jetzt ein relativ kurzer Einblick. Es gibt noch deutlich mehr Werkzeuge und Möglichkeiten. Ganz wichtig für uns ist, dass eine moderne Lösung vom Anfang des Lebenszyklus bis zum Ende des Lebenszyklus unterstützt. Das ist an der Stelle wirklich das A und O und hebt eine gute Lösung von vielleicht einer nicht so guten Lösung an der Stelle ab.
Ja, vielen Dank dir, Michael. Du hast jetzt nur das Gröbste angerissen, das Wichtigste. Die Systeme können viel, viel mehr. Aber in Bezug auf Dokumente, wie gesagt, jetzt erstmal das Wichtigste. Wir hatten natürlich am Anfang auch erwähnt, dass es heute auch um E-Akten, digitale Akten geht, weil Dokumente sind ja in der Regel nicht einfach nur so im System frei abgelegt, sondern mit einem gewissen Bezug, mit einer gewissen Struktur, also digitale Akten und Ordnerstrukturen. Welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten da ECM-Systeme?
Da werden ganz unterschiedliche Mechanismen angeboten. Also klassischerweise ist es so, dass erstmal ich gar nicht mehr für alles eine Akte brauche. Das heißt, über die Suche kann ich mir auch praktisch on the fly gewisse Dinge zusammenstellen lassen. Wenn ich jetzt sehen will, welche Rechnungen vom Lieferant Mustermann, bei unserem Beispiel zu bleiben, in den letzten 2 Jahren eingegangen sind, dann definiere ich einfach eine Suche und habe innerhalb von kürzester Zeit alle Treffer da direkt zusammengestellt. Und damit kann ich relativ viel machen über die Suche. Das funktioniert gut, funktioniert aber nicht, wenn es unterschiedliche Informationsobjekte sind. Also ich kann mir die Rechnungen anzeigen lassen, aber in unserem Beispiel sehe ich nicht automatisch die Anlagen zu den Rechnungen oder vielleicht irgendwelche AGBs, die mitgeschickt wurden. Und wenn das mein Anspruch ist, dann muss ich zu anderen Werkzeugen greifen. Und hier kommt genau die E-Akte ins Spiel. Die E-Akte ist ein eigenständiges Informationsobjekt. Das heißt, eine E-Akte existiert wie ein Dokument in einem ECM-System. In der Akte werden dann alle Dokumente, Mails und falls auch gewünscht Bilder gesammelt zu einem Vorfall. Beispiele für Akten ist eine Lieferantenakte, Vertragsakte, Kundenakten, Personalakten, Mitarbeiterakten. Akten setzen also eine inhaltliche Klammer um Geschäftspartner, Geschäftsvorfälle oder andere ausgewählte Gegebenheiten. Akten verfügen auch über einen eigenen Satz von Indexdaten, beispielsweise die Projektakte. Die Projektakte hat die Indexdaten des Projektnamen, des Projektleiters, des Projektgegenstandes und vielleicht die Projektnummer. Und das vergebe ich initial, wenn ich so eine Akte anlege. Das heißt, ich kann dann schon mal auf Basis dieser Daten direkt nach der Akte suchen. Und wenn ich die Akte gefunden habe, dann kann ich mir natürlich auch alle Inhalte anschauen. Das wirklich Schöne an diesem ganzen Vorgehen ist jetzt aber, dass ich Dokumente, die ich in diese Akte ablege, automatisch die Metadaten der Akte erben. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Angebot habe und das in die Akte zum Projekt 6811 lege, dann ist das automatisch schon verschlagwortet. Das reicht zu sagen, dass das Dokument dem Projekt, dem Leiter, dem Projektgegenstand, der Nummer zugewiesen ist. Ich muss jetzt also nur noch wenig definieren, dass es sich bei dem Dokument Angebot um Angebot handelt, vielleicht noch das Angebotsdatum, wenn das nicht automatisch erhoben wird, eingeben. Und ich bin an der Stelle fertig. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil ich sehr einfach so Dinge ablegen kann. E-Akten können eigene Strukturen im Sinn von Registern oder Unterordnern haben. Beispielsweise können das Register für Angebote, Rechnungen, interne Kalkulationen und Protokolle geben. In dem Beispiel hätte man jetzt für verschiedene Dokumentenklasse jeweils eigene Register. Es können aber auch andere Register existieren, die sich unterscheiden von den Dokumentenklassen. Zum Beispiel ganz einfach eingehende Dokumente, Dokumente in Arbeit, ausgehende Dokumente. Oder bei einer Vertragsakte könnten Register sein Vertragsentwürfe, geschlossener Vertrag, Anhänger, allgemeine Kommunikation. Also es kann ganz, ganz individuell und unterschiedlich aufgebaut werden, wie so eine Akte strukturiert ist. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Eine Akte kann sehr komplex in der Struktur sein, kann aber auch ganz einfach sein. Und so eine Erfahrung aus unseren Projekten ist, dass natürlich viele Kunden eher zu einer Einfachheit tendieren und sagen, ich will möglichst schnell die Informationen sehen, gar nicht so viele Register und Unterregister haben. Und viele Dinge werden hier einfach sehr, sehr pragmatisch auch aufgebaut an der Stelle. Der große Vorteil von Akten ist, ich kann in Akten wieder sehr, sehr viel bündeln. Auch bei der Verwaltung beispielsweise kann ich Zugriffsrechte auf Ebene einer Akte vergeben oder die Aufbewahrungsfriste auf Ebene einer Akte und dann gar nicht mehr explizit auf der Ebene eines Dokumentes. So wird dann sichergestellt, dass nur berechtigte Personen auf die Akte zugreifen dürfen oder dass dann eine Aufbewahrungsfrist nach einem Vorfall auf die Akte läuft. Wie ich eingangs gesagt habe, eine Personalakte nach Ausscheiden eines Mitarbeiters wird einen gewissen Zeitraum aufgehoben. Wenn ich Einzeltreffer habe, also ich suche ein Dokument und finde das, beispielsweise das Angebot, dann ist da auch immer ein Link zur Akte dabei und damit auch ein Link zu den anderen Dokumenten. Also der Vorteil ist, Dinge, die zusammengehören, werden zusammen intelligent miteinander verwaltet. Es gibt durchaus auch noch weiterführende Funktionen, was ich alles mit so einer Akte machen kann. Ich kann eine Vollständigkeitsprüfung machen, ich kann auf Registerebene Rechte vergeben, aber die Grundidee ist immer, wie gesagt, die gleiche Dinge, die zusammengehören, werden auch zusammen abgelegt und genutzt.
Ja, vielen Dank dir, Michael, für die vielen wichtigsten Punkte dieses Mal zu Dokumentenmanagement und digitale Akten bzw. E-Akten. Viele weitere Themen gibt's da natürlich noch. Die Systeme sind sehr umfangreich und deshalb wird es auch in Zukunft zu ECM noch weitere Folgen geben. Heute adressierten wir ja eher die Grundlagen zu Dokumenten bzw. die wichtigsten Punkte. Und die nächsten Themen werden vor allem auch rund um Workflow-Funktionen in diesen Systemen gehen, um führende ECM-Systeme und wie man die integriert beispielsweise, aber auch um häufige Einsatzszenarien, wie wir sie auch in unseren Projekten treffen. Vielen Dank dir, Michael, für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Ich kann mich schlecht selber interviewen, deswegen freue ich mich immer, wenn ich auch zum Thema ECM da jemand mit dabei habe. Es war wieder super schön.
Danke dir, Sabine. Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Teile.
Ich mich auch. Und wir stehen natürlich wie immer auch über LinkedIn oder über digitalworkplace@bark.de für Fragen zur Verfügung. Meldet euch, wenn euch was unter den Nägeln brennt bei uns. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge unseres Podcasts Digital Workplace Untold wieder mit dabei seid. Und gute Zeit.
Gute Zeit.